Und es hat sich nicht angefühlt wie ein trippy thing, so wie die andere Zeremonie. Mm. Es war so real, dass es realer war, als was ich jetzt erlebe irgendwie.
Ja. Yeah.
Das war für mich crazy. Einfach dieses komplett Übernatürliche, was sich aber natürlicher angefühlt hat, als jede Erfahrung, die ich davor hatte.
Ja. Yeah.
Und es hat alles wie gebrannt. Ich kann es nur erklären, an einem Feuer.
Liebe Naemi, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du heute da bist, weil du hast eine sehr, sehr berührende Geschichte zu erzählen und zu teilen, wie Gott dein Leben verändert hat und in dein Leben eingebrochen ist, kann man fast sagen. Ein bisschen unerwartet für dich selber.
Ja.
Und genau, ich stelle dich aber kurz vor für die, die dich nicht kennen. Du bist nämlich selber Podcasterin.
Genau.
Du hast einen Podcast, der heißt Carol und Co.
Genau.
Findet man auch auf Spotify.
Spotify, YouTube.
Perfekt. Sehr cool. Worüber redet ihr in eurem Podcast so?
Ja, das ist eigentlich sehr spannend, wie das dazu gekommen ist, weil ich habe nie geplant, irgendwie Podcast zu machen.
Ja,
muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Ja, manchmal ist ein lustiger Ruf, gell? Und Matteo, mit dem ich es mache, der hat einfach mich nach der Messe gefragt, hast du Lust auf einen Podcast? So, ja, warum nicht? Und dann war ich sehr, über was eigentlich? So, ich habe ja keine Ahnung von irgendwas so. Und dann haben wir eigentlich wirklich entschlossen, Leute vor die Kamera oder vor das Mikrofon zu bringen, die eigentlich nicht oft ihre Geschichte teilen.
Mhm.
Aber auch Leute, die sie oft teilen, also eigentlich alles, aber auch viele vom Zentrum auch, weil es gibt sehr viele tolle Leute, die dort arbeiten, aber keiner kennt irgendwie ihre Geschichte oder keiner weiß, wer die sind und was sie eigentlich machen. Wir haben angefangen, dann ja viele vom Leitungsteam oder die halt im Zentrum Johannes Paul II. Arbeiten, das ist eine junge Gemeinde, katholische, in Wien, dass die einfach ihre Geschichte erzählen. Einfach dieses ganz authentische Christsein, ohne jetzt viel, also sicher, es gibt theologisch Gescheite auch, die wir eingeladen haben, aber einfach dieses ganz authentische, ganz normale Reden über das christliche Leben war eigentlich so unsere Idee.
Voll cool. Ja. Auch so ein bisschen die Underdogs.
Ja, ein bisschen.
Voll cool.
Ja.
Da hast du jetzt schon angesprochen, eigentlich, wo du jetzt gearbeitet oder arbeitest. Mhm. Zentrum Johannes Paul II., das ist in Wien.
Mhm.
Wir hatten auch schon den Pater Georg im Podcast.
Ah, ja, stimmt, der ist der kommt nochmal, gell?
Ja,
gesehen.
Ja, genau.
Ja.
Und genau, also da hast du als Innenarchitektin jetzt eigentlich mitgewirkt, weil ihr habt jetzt eine neue Gemeinde, eine neue Kirche quasi gebaut in Wien.
Mhm.
Und da hast du die ganze Inneneinrichtung gemacht, oder?
Ja, also das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da könnte ich auch einen eigenen Podcast aufnehmen. Aber es ist, wir waren eine kleine Gemeinde in einer Wohnung mit 250 Quadratmetern, eine Neugründung. In der Diözese nennt man das Start-up-Pfarre.
Ah, ja.
Und das war dann irgendwie so beliebt und ist so arg gewachsen durch Pater George und seinen Leitern oder auch allen Priestern und Laien, die dort gewirkt haben, dass wir einfach so gewachsen sind, dass einfach ein neues Haus gesucht worden ist. Und das ist auch eine spannende Sache, weil ich studiere die Architektur. Und sie sind halt nicht in eine alte Pfarre gezogen, was auch spannend ist, aber auch eine andere Frage. Und sind nämlich in ein Zinshaus gezogen.
Krass.
So wie die Lorette es fasst. Das ist auch eine spannende Bewegung der kirchlichen Gebäude, auch wie Fiegelhaus, also in Zinshäuser fast in Wien.
Aha.
Und haben dort eine Kirche in ein profanes, in ein Wohnhaus eigentlich reingebaut. Das ist lange leer gestanden. Es war sehr bekannt in der Gegend dort, weil es früher ein Beauty-Farm-Hotel war. Also zuerst ein Wohnhaus, dann in den 60er Jahren für kurze Zeit Beauty-Farm-Hotel.
Und jetzt ist es für Seelenbeauty.
Und jetzt, genau. Es ist so lustig, echt, weil dieser Innenhof war früher für die Pferde gedacht. Dann wurde dort die Behandlung Sauna Pool Area gebaut. Und das ist jetzt unsere Kirche. Das ist ein ganz verrücktes
so
Haus. Also
lustig.
Jeder, der noch irgendwie in Wien ist oder dort, bitte einfach allein wegen dem Haus ist einfach
mal anschauen kommen.
Einfach mal anschauen. Ja, es ist offen eigentlich. Ja, normal, also zu den normalen Zeiten. Wir machen Kaffee vorne. So. Ja, also die Einladung.
Genau. Herzliche Einladung.
Genau.
Ich kann mich auch erinnern, ich war ja schon ein paar Mal dort und mir wurde erklärt, die Decke von der Kapelle, wo jetzt die Kapelle ist, das ist quasi, wo das Schwimmbad war, weil da ist ja so ein Fensterdach, oder?
Ja, es ist tatsächlich in der Empore oben rechts ein Pool gewesen.
Ach,
und da waren innen so mit Glasstrukturen Behandlungsräume reingebaut.
So.
Und dann so ein, lustig. Man konnte halt drumherum gehen im zweiten OG. Es ist ein Raum, der über zwei Stockwerke geht und von oben belichtet ist. Darum hat es ja voll den kirchlichen Charakter.
Mhm.
Und wie sie vor, weiß nicht wie vielen Jahren schon, drei Jahren oder so, sich Gebäude angesucht haben für diese Vergrößerung der Gemeinde, hat man hat man dieses Haus betreten und auf einmal hat es so, bei den größten Skeptikern, die mit waren, waren so, okay, wir müssen das irgendwie, auch wenn es so über unserem Budget ist, wir müssen dieses Haus bekommen, weil es ist so genial, es ist eine Achse zur Straße, eine Riesenachse läuft durch, so wie im Bogengang, bis zum Altar nach vorne, man sieht von der Straße zum Altar, es ist Erdgeschoss und ein Profanbau, also das hat man eigentlich nicht, dass man eine Kirche im Erdgeschoss hat, mit so einem großen Raum, mit so einer Sichtachse auch, also
cool.
Also ja, es ist ein sehr cooles Projekt und ich genau durfte für die Gemeinde Fläche, also der bisschen Teil der Kapelle, erst und zweiter Geschoss durfte ich die Innenraumplanung machen. Wir haben dann im Sommer haben wir dann mit den Gemeindemitgliedern dort gewerkelt und die ganzen Farben angemalt und gebaut und IKEA-Hacks budgetmäßig versucht.
Das ist auch das, was ich so cool finde an diesem Projekt, dass alle mitgeholfen haben. Also dann haben Leute, die einfach da in die Kirche gehen, die Schränke angemalt und die
Sessel aufgebaut und alles. Also ja, das ist auch ein bisschen so, einfach Kirche zusammenbauen.
Das ist so inspirierend, wirklich.
Ja, toll. Also ich war echt, bin immer froh davon, irgendwie Teil zu sein von diesem Projekt.
So schön.
Habe ich nicht gedacht, dass ich in eine Kirche jemals designe oder einen Altar. Also. Aber ja, unglaublich toll.
Ja, genau. Ja. Also diese Frage wollen wir jetzt beantworten, wie es dazu kam, dass du eines Tages eine Kirche mitbaust. Weil du bist eigentlich gar nicht auf dieser Spur gewesen eine Zeit lang, sondern eigentlich
meistens Zeit meines Lebens eigentlich. Ja. Das hört sich crazy an.
Ja, nicht sehr interessiert am Glauben gewesen. Nein. Ziemlich abgeschrieben, dass das was für dich sein könnte. Erzähl mal, nimm uns mal mit, wo würdest du denn überhaupt anfangen, deine Geschichte zu erzählen?
Das ist ganz lustig, weil ich dachte immer so, bis dahin hat mein Leben dann keinen Sinn gemacht, davor, bis ich Jesus gefunden habe. Aber wenn ich jetzt so meine Geschichte Revue passieren lasse, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Gott schon gewirkt hat in meinem Leben, so nachträglich. Also wo fange ich an? Also ich bin in Wien geboren. Meine Familie war, also sie waren nicht mal Kulturkatholiken, würde ich sagen. Sie waren so eine Mischung zwischen Kulturkatholiken, aber auch sind aus der Kirche ausgetreten. Es war schon irgendwie Teil der Gesellschaft. Also ich war auch in vielen Messen, ich war auch in der katholischen Schule. Aber es war jetzt nichts Lebendiges. Es war eher sehr auf die Kultur bestimmt und Moral ein bisschen. Aber meine Eltern, ja, waren trotzdem sehr liebevoll. Aber für sie, es war ein bisschen so diese Generation, die einfach so aus diesem alten System rausbrechen wollten. So. Die Großeltern, also meine Großeltern waren alle, warum lasst du das Kind nicht taufen? Die wollten mich fast entführen. Aber sie hatten jetzt keinen Grund. Aber ein Kind gehört getauft. Also es war so. Aber das ist irgendwie die Generation, wo meine Eltern waren ein bisschen so die Rebellen ein bisschen von diesen. Weil ich verstehe es, weil die ganze, es hatte kein Fundament, dieser Glauben von meinen Großeltern, sorry. Also soweit ich weiß. Aber das verstehe ich auch, dieses Rausbrechen. Und darum haben sie mich nicht taufen lassen. Also es war so meine Entscheidung. Also sie waren schon offen, würde ich sagen, aber ja. Und dann bin ich halt aufgewachsen drin. Ich hatte einmal einen Religionsunterricht, ein bisschen eine Leuchtung als Kind, was lustig war, mit so 7, 8.
Was war da?
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was die Religionslehrerin erzählt hat, aber es hat mich irgendwie berührt. Ich kann mich noch erinnern, weil ich habe dann zu meiner Mama gesagt, ich will mich taufen lassen. Ich müsste so 7, vielleicht 8 gewesen sein. Ich bin gerade zur katholischen Schule gewechselt und deshalb dachte sie, ich bin einfach beeinflusst und ich will einfach so wie alle sein. Aber so tatsächlich Revue passiert, war das echt so, irgendwas hat mich berührt darin. Und ich hatte auch ein Kreuz, ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte, und das habe ich neben meinem Bett gelegt und habe gebetet. Ich habe mich hingekniet als Kind und habe einfach gebetet irgendwie.
Interessant.
Ja, und dann hat das irgendwie, habe ich dann immer auch beim Schulweg nach Hause mit Gott geredet und so aus dem Nichts einfach. Und dann auf einmal war es weg und ich kann es gar nicht mehr erklären, aber ich habe auf einmal Gottes Präsenz nicht mehr gespürt. Also er war wirklich für ihn ein Rückzug und jetzt im Nachhinein weiß ich, warum es war. Ein bisschen wahrscheinlich.
Echt?
Einfach durch diese harte, also ich musste einfach durch diese harte Phase, weil danach, also ich habe echt ziemlich früh, war ich sehr traurig, ich war ein sehr trauriger Mensch immer, oder tief vielleicht hat man es nicht so gemerkt, aber sehr unzufrieden mit mir, mit der Welt, mit allem irgendwie. Es hat schon sehr früh angefangen, also ein bisschen vor der Teenagerzeit, würde ich sagen. ich weiß nicht, wie das im Zusammenhang steht, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich habe echt gemerkt.
Würdest du sagen, du warst ein nachdenkliches Kind, so? Hast du dir Gedanken über viel gemacht oder einfach traurig?
Beides. Also ich weiß nicht, meine Mama würde, glaube ich, nicht sagen, dass ich ein trauriges Kind war. Es war, glaube ich, sehr viel im Tiefen einfach. Ja, ein bisschen so, wenn es so eine schreckliche Welt ist, warum können wir eigentlich glücklich sein? Ich habe nicht das Recht, glücklich zu sein, wenn es alles so viel Leid gibt. So ein bisschen dieses Verständnis. Aber ich hatte einfach keinen Grund, so glücklich sein. Und alles war mir irgendwie zu oberflächlich, finde ich. Und so richtig tiefes Glück. Ich hatte schon Glück, es war jetzt nicht so dramatisch, wie ich erzähle. Aber dieses ganz tiefe Glück und Zufriedenheit habe ich nicht so oft gehabt. Und ja, und dann haben die Teenager-Jahre gehittet. Und ich glaube, jeder Mensch, der das erlebt hat, weiß, wie das ist. Also ja, nicht vielleicht für viele leichtere, schwerere Zeit. Für mich war schon eine schwerere Zeit. Ja. Viele Identitätfragen. Ich wusste nicht, was ich mit mir machen soll ein bisschen. Und habe mich dann komplett in Sport reingehaut. Also es war so meine Religion. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Kunstturnen gemacht und auch Tanz. Ah. Und das war echt für mich so mein Lebensinhalt irgendwie. Mhm. Und das war irgendwie, ja. Dann wurde ich aber... habe ich mich immer sehr viel verletzt, also nach einer Zeit, gerade wenn man älter wird, so mit 17, 18. Ich weiß, es klingt crazy, aber für Kunstturnen ist es fast zu alt schon, für viele Sachen.
17 ist zu alt für Kunstturnen.
Ja, da musst du schon auf dem Augenlevel sein. So.
Wow, okay.
Es ist schon ein harter Sport. Mhm. Sehr viele Kräfte, die auf dich wirken, die nicht normal sind, von der Rotationskraft und egal. und es ist, ich habe mich dann immer wieder verletzt, es ist ja immer so Verletzungen und dann... kurz ausrasten und dann wieder Verletzungen. Es war einfach sehr... Ja. Und dann musste ich irgendwie mit mir lernen anzufangen und konnte nicht immer so auf Ablenkung und mich irgendwie so busy machen, dass ich gar nicht nachdenken konnte über Sachen. Also ich war auch in der HTL, für die Nicht-Österreichen ist es halt so eine Schule, wo du immer bis 18 Uhr bleibst. Das ist eine Zusatzausbildung zur Matura, zum Abi. Mhm. Und dann noch 30 Stunden Sport gefühlt die Woche.
Freie Minute.
Nein, und das war aber nicht, weil ich so toll war und so viel Leistung gebracht habe, sondern weil ich einfach nicht mich konfrontieren wollte mit Sachen. Es war sehr, ja.
War so ein bisschen wie eine Flucht eigentlich.
Genau,
so
ja,
vor
voll,
dir selber.
Voll. Also ich habe die Zeit geliebt, aber es war schon sehr viel Teil einer Flucht. Und dann habe ich maturiert und dann ist für mich ein bisschen so die Welt zusammengebrochen, weil ich wollte nicht gleich ins Studium gehen. Ich wollte eigentlich ein Praktika machen. Es hat dann nicht so funktioniert, wie ich dachte. Und dann war ich einfach so für 2 Monate oder mehr sogar und nichts. Ich hatte nichts zu tun und es war wirklich so schlimm für mich. Mhm. Und ich bin wirklich auf der Couch gesessen. Meine Eltern waren schon, okay, jetzt hast du maturiert, jetzt sitzt du auf der Couch. Aber ich war motiviert, aber ich habe wirklich nur Absagen bekommen. Also egal was, ich war wirklich egal, was ich gemacht habe.
Yeah.
Und es war wirklich mir wurscht, einfach irgendwas Kreatives vielleicht. Mhm. Weil ich habe eher eine Kunst-HTL gemacht. Aber es hat nichts geklappt und da musste ich mich mit mir selbst beschäftigen.
Mhm. Ach, nein.
Oh nein. Und dann bin ich echt, habe ich erstmal dieses Interesse gehabt in die Spiritualität. Davor war ich echt sehr... Also ich hatte echt so Hass gegen Gläubige ein bisschen, aber nicht so aus einem reflektierten Atheismus, so wie die meisten, sondern wirklich einfach so einem Teenager-Trotz heraus. Also einfach, ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal, war die Diskussion mit Klassenkreuz, ob das da bleibt. Mhm. Das war auch schon in der HTL, nicht in der katholischen Schule. Und da habe ich dann einen Zettel, ein A4 genommen, habe alle Religionen draufgeschrieben, die ich konnte und habe es aufs Kreuz gepickt. Also, ja, aber nicht jetzt so reflektiert, sondern einfach so ein bisschen, wie kann man glauben, weißt du, das ist ja so naiv und lächerlich und nur weil du Angst vorm Tod hast und in einer fiktiven Märchenwelt leben musst, greifst du dich an irgendeine Illusion. So, das war für mich so ein bisschen der Glaube oder gerade der christliche Glaube. Yeah. Das ist so für alte Omis, die keinen mehr hatten. Mhm. Also ist er auch, aber... Das ist nicht die Grundessenz. Yeah. Aber genau, und dann war ich aber das erste Mal wirklich interessiert in diesem Jahr dazwischen, genau.
Wo du dich mit dir selber mal konfrontiert warst, da kam dann so die Frage nach Spiritualität auf.
Genau, aber ich habe dann natürlich nicht zum Christentum gesucht, sondern in
esoterischen. Wo bist du zuerst?
Ja, also so Eckhart Tolle Bücher, die hat meine Mama gehabt. Und da
man muss kurz erzählen, dass die Naomi und ich, wir sind ja beide in Wien und wie du dann so dich bekehrt hast, haben dir ganz oft Leute gesagt, du musst die Stefanie kennenlernen, die hat eine ähnliche Geschichte wie du. Und wie ich oft von dir gehört habe, alle haben mir gesagt, du musst die Naomi kennenlernen, die hat eine ähnliche Geschichte wie du. Weil ich könnte jetzt bei ganz vielen Sachen, die du gerade sagst, ich auch sagen.
Ja, ich finde das so schön, ja.
Also ich sage das jetzt einmal, ich auch, und dann schweige ich für den Rest der Folge.
Nein, bitte sag es auch, dann fühle ich mich so nicht alleine.
Okay, ich auch. Eckhart Tolle habe ich auch gelesen.
Ja, also das ist aber, das Ding ist bei diesem ganzen Esoterik, es wird ja sehr verteufelt und ich verstehe es. Im Nachhinein, aber es hat schon mir diese spirituelle Welt eröffnet, die mir im Nachhinein auch sehr viel gebracht hat und jetzt auch immer ich davon profitiere. Und da geht es ein bisschen so darum, das Ego ist sozusagen der Teufel so ein bisschen bei Eckhart Tolle. Also Ego ist so das Schlimmste und das ist ja eigentlich ähnlich auch. Die größte Sünde irgendwie ist ja das Ego viel. Also Adam und Eva wurden ja nicht verführt durch bring den um oder stiehl das, sondern eigentlich durch ich will nicht hören, was Gott sagt und hinterfragen und eigentlich das Ego war eigentlich so die Sünde und darum gab es schon Ansätze, die auch richtig waren irgendwie, aber es ist natürlich sehr ich erlöse mich selber, also merkt man wahrscheinlich nicht gleich, wenn man es liest, aber es ist schon so der underlying Text ist so du musst dich befreien von allem Bösen. Und dann kam immer, ja, das meiste, was böse ist, es gibt sich auch Böses außerhalb, aber das meiste fügst du dir selber zu. Und da musst du dich befreien davon und dann wirst du erlöst. Und ich habe echt so Momente gehabt, ich habe viel mit den Öffis fahren müssen, sehr lange, weil ich außerhalb, also ich habe in Wien gewohnt, aber Außenbezirke immer. Und immer auf der anderen Seite der Außenbezirke habe ich immer studiert oder irgendwas gemacht. Und
da also hatte ich echt
Zeit, ja, lange Wege immer, also wirklich so 2,5 Stunden in den Öffis jeden Tag. Und da habe ich dann echt viel Podcast gehört und gelesen. Ich hatte echt so, auch mit diesen Esoterik-Büchern, echt so Lösungsmomente, so wo ich gefühlt habe, da ist etwas Größeres. So. Sehr fern auf jeden Fall. Und ich dachte, es bleibt immer so. Das war immer das Überraschende, von dem du vorher erzählt hast.
Yeah.
Aber ich dachte immer, dass es sehr fern bleibt. Aber es hat mir irgendwie gereicht, mal so dort anzudocken und dort wirklich weiterzugehen, wirklich an Gott zu glauben. Ja, natürlich nennt man das nicht Gott, sondern irgendwie so Energie oder
Universum,
das Große.
Ja. Yeah.
Aber
oder die Liebe.
Ja, das war bei mir eigentlich nicht, das war schon noch ferner. Also,
okay.
Aber ich habe wirklich gefühlt, da ist irgendwas. Und da war ich echt, habe ich immer, und das Ding ist, ich habe es immer intellektuell erfahren, ein bisschen. Also mit dem Verstand hatte ich etwas ergriffen. Und dann hatte ich diese Art Erlösungsmoment oder dieses Aha, was ich mich tief berührt hat. Und dann war so ein bisschen so eine Gotteserfahrung, so ganz dezent. Und darum dachte ich halt, dass mein Intellekt sozusagen mich dann sozusagen da rausholt. Und das habe ich dann sozusagen, dann habe ich studiert, Architektur in FDFH, Campus Wien. Und da habe ich dann, das ging dann so weiter, die 2 Jahre circa, also ich habe 3 Jahre dort studiert, den Bachelor, und da habe ich dann, bin ich immer weiter drinnen gekommen und es war aber dann eine Zeit.
Ja. Hast du in der Zeit auch, also wenn du Eckhart Tolle gelesen hast, hast du auch meditiert dann in der Zeit und so, also Meditation angefangen?
Ja, ich bin dann ein bisschen into.
I got into.
Ich rede so viel Englisch, tut mir leid. Bin ich dann ein bisschen auch in buddhistische, und Yoga war für mich eine Praxis, die ich sehr auch nicht nur körperlich, sondern spirituell auch verfolgt habe und auch Sachen erlebt habe, aber sehr im Privaten, es war immer alles sehr, also es war eigentlich ein Schutz irgendwie, dass ich es nicht in der Gemeinschaft gesucht habe, finde ich, also für mich im Nachhinein. Mhm. Es war immer sehr privat für mich alles. Also ich habe nie drüber geredet.
Also du hattest jetzt auch nicht so eine Clique, die alle das gemacht haben oder so. Seid nicht auf Retreats gefahren?
Nein,
oder,
gar nicht. Also ich habe mich da sehr abgetrennt. Für mich war das immer sehr persönlich und sehr geheim und intim. Und da habe ich mich sozusagen selbst drauf, also es war immer alles so selbstbezogen, der ganze Glaube.
Ich hätte jetzt eine Frage. Hast du damals bewusst gehabt, was du suchst? Oder war das einfach so dieses, ich muss mich irgendwie mit mir selber auseinandersetzen, ich muss mit mir selber in einem stillen Raum sitzen können, und mir ist dieses Buch in die Hand gefallen, wo es viel um, also Eckhart Tolle geht ja viel auch um im Jetzt sein können. Also sein Buch heißt ja auch Jetzt oder die Kraft ist jetzt. Oder
ja, irgendwie sowas, ja.
Und seine große Idee ist ja, okay, im jetzigen Moment hast du eigentlich kein Problem. Also entweder bist du in der Zukunft oder in der Vergangenheit und wenn du einfach nur einmal hier in diesem einzigen Moment wärst, wäre alles okay. Aber hast du da irgendwie eine Frage gehabt damals? Oder
Also für mich war immer dieses, was ist böse, was ist gut, ist der Tod böse oder gut? Weil irgendwie in diesen Esoterik war schon Tod Teil des Lebens und in vielen Religionen, aber es ist, für mich war das nur schlecht, also zu sterben. Es war so ein Instinkt, Tod ist schlecht. Aber dann haben alle immer gesagt, nein, Tod ist Teil des Lebens. Ja, irgendwie schon, aber nicht so der Tod eines kompletten Menschen, so mit der Seele und allem. So dieses Nichts danach habe ich nie wollen und nie akzeptieren wollen. Und ich habe dann, es war eigentlich, Frage war halt das, glaube ich, hauptsächlich einfach, was ist gut und böse und gibt es das überhaupt? Ich glaube, das waren so die Fragen. Aber es war eigentlich so einfach diese Interesse oder einfach diesen Ruf, den ich gespürt habe, dass da was Größeres ist und dass ich das irgendwie erforschen muss. So. Also war jetzt nicht so eine konkrete Frage, würde ich sagen, aber eher so ein Interesse. Und ich habe gespürt, da ist irgendwas, was größer ist und besser als das, was das normale Leben zu bieten hat. Und das habe ich gebraucht. Ich habe es aus einer Not herausgesucht, muss ich sagen auch. Ich habe nicht, also es wurde immer nicht schlimmer, aber umso erwachsener du wirst, umso bitterer kannst du auch werden, so ein bisschen. Und es war auch ein bisschen so aus einer Not heraus, weil ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll und mit negativen Emotionen. Und ich war auch, ich habe die Welt, ich habe immer gesagt, ich hasse Menschen. Das war immer so ein Ding, was ich echt oft gesagt habe. Also einfach so ein richtiges Missvertrauen, was Menschen angegangen ist. Und ich dachte immer, Menschen sind so ein Virus auf der Erde ein bisschen. Also wirklich. Und wenn du das wirklich glaubst, natürlich sagen das viele Leute und dann kannst du sie verurteilen, so, und das ist Blödsinn und so. Aber wenn du das wirklich glaubst, geht es den Menschen so schlecht, weil du einfach deinen ganzen Wert verneinst. Und wenn ich habe das wirklich, ich bin ein bisschen eine Person, die ist, also lauwarm bin ich schon jeder ist ein bisschen lahmer manchmal, aber ich lebe schon manchmal in Extremen und ich habe das dann wirklich, also wenn ich dann etwas geglaubt habe, habe ich es dann wirklich fixiert in meinem Herzen. Und wenn du das wirklich glaubst, dass du nicht, dass du nur Schlechtes bist auf der Welt und alle Menschen schlecht sind, das ist echt nicht leicht, da irgendwie rauszukommen. Und natürlich habe ich gemerkt, es muss, also ich hatte trotzdem immer die Hoffnung, es muss irgendwie raus daraus gehen. Und ich glaube halt, ich konnte mich erlösen durch meinen Intellekt oder durch diese esoterischen Züge, war irgendwie so mein, ja.
Ja, aber ich finde es spannend, weil ich glaube, dass das viele kennen. Also mein Verdacht wäre sogar, dass das alle irgendwie kennen. Mhm. Aber das kann ich natürlich nicht für alle Menschen sprechen. Aber dieses, auch dieses, wie du jetzt beschrieben hast, so, es muss irgendwie mehr geben. Also auch wenn man das nicht benennen kann, was das jetzt genau ist, aber wie so eine Unzufriedenheit mit, das war es doch jetzt nicht. Das ist wie auch dieses Erlebnis gibt es ja einfach, wenn du denkst, okay, den Erfolg will ich jetzt erreichen und dann erreichst du, dann ist irgendwie, war es jetzt doch nicht oder so.
Ja, ja, ja.
Immer wenn man das an das ankommt,
dann
fließt
es wieder aus den Händen.
Ja, genau. Glück. Und es sättigt nicht im Letzten gar irgendwie. Gar nicht,
das stimmt. Und darum finde ich, war auch das Christentum am Anfang für mich unattraktiv, auch weil es sehr konkret war. Und bei dem war so ein bisschen... Du kannst nicht die, also du, es ist irgendwie komisch, du warst irgendwie das Problem, aber auch die Lösung zugleich im Esoterischen. Also du warst sozusagen irgendwie selbst dafür zuständig, dass es sich erlöst, aber im Endeffekt hast du keine Chance, weil du bist so ein kleines Irgendwas, so ein bisschen. Das ist auch blöd erzählt, aber vielleicht weißt du, was ich meine, so ein bisschen.
Es ist schwer in Worte zu fassen, weil es natürlich ist es auch ein ganzes Gerüst von, und dann gibt es auch ganz viele Verschiedenes.
Es gibt sehr viele, die machen dich auch zum Gott und manifestieren und so, ist ja auch extrem so, du bist der the most power und auf dem einzigen, auf den du dich verlassen musst und so. Aber ich finde, das Christentum für mich war am Anfang nicht so attraktiv, weil ich dachte mir, wie können die das Ego besitzen, so glauben, genau zu wissen, was Gott ganz konkret für dich oder für den Menschen will oder für... Also das war mir irgendwie, ich dachte mir, nein, das kann nicht sein, das kann nicht so konkret sein alles. Also das muss alles sehr weit weg und sein, weil sonst würde ich es ja sehen, wenn es so konkret wäre, so ein bisschen. Darum glaube ich, also im Nachhinein glaube ich, war alles so, warum ich da nicht zuerst...
Das ist wie so eine Zumutung zu sagen, so ein bisschen. Ich weiß, was das menschliche Glück ist auch so ein bisschen so,
Ich weiß alles viel besser als alle anderen so. Das war für mich so das christliche Weltbild. Aber dann habe ich immer mehr Fragen bekommen. Und es wurde, obwohl ich da diese Erleuchtung hatte, waren immer mehr Fragen da und die immer weniger beantwortet konnten irgendwie. Und da war ich echt so unzufrieden. Und ich war echt, ich weiß nicht, also ich war wirklich dann so an einem Punkt, weil das hat mich, ich hatte am Yogi habe ich sehr gefolgt, der ist halt Guru, der ist ja bekannt, auf YouTube auch. Und er hat mal gesagt, wir können nie etwas wirklich wissen. Das ist alles nur wie eine Illusion für uns. Also wir können nie Gott näher kommen, so ein bisschen. Er ist da und wir können es irgendwie besinnen, aber so, dass du etwas überhaupt über Gott wissen kannst, ist unmöglich. Und das hat mich so getroffen, weil ich war so, für was habe ich jetzt 2 Jahre verschwendet, dass dann im Endeffekt ich eigentlich nie was, also das ist nie, was gibt es, das ich wirklich auch logisch fassen kann.
Ja.
Und da war ich echt, und das hat wirklich so was ausgelöst, wo ich einfach nur verzweifelt war und nicht wusste, wo ich hinkomme. Und jetzt der Lichtblick. schlimmer wird's nicht. Dass ich dann mit wem studiert habe, der sehr katholisch war. Oder zumindest aus einer sehr katholischen Familie kam. Und er war Gott sei Dank zu der Zeit noch sehr, also ich glaube, er hat noch sich nicht so ganz für ganz und komplett für Jesus entschieden. Aber er hatte auf jeden Fall diese Grundlagen schon. Er war auch sehr ein Jordan Peterson-Fanatiker, also hatte diese ganzen... diese ganzen Grundwerte des Christentums schon intus. Und aber war noch so offen, dass er auch, Sadhguru war auch einmal in Wien, da war ich auch dort. Das war das einzige Treffen, wo ich war.
Ja.
Echt spannend. Und er war auch mit und so. Also er war auch offen. Und das hat mir so geholfen, so da mit ihm zu reden. Aber er hat auch oft mir dann Konter gegeben.
Ja.
Und das hat mir, und das hat natürlich, ist es immer blöd, wenn du kritisiert wirst oder so.
Unangenehm.
Aber ja, unangenehm, genau. Aber im Nachhinein war es echt toll, weil ich einfach das erste Mal eine Person hatte, mit der ich so über tiefe Sachen reden konnte oder über so Gott cool. oder sowas. So ein bisschen, so nicht ganz, aber so ein bisschen so rangetastet. Wird dann echt so ein bisschen Deep Talk-mäßig über Gott und das hat mir echt viel geholfen. Bis dann einmal kam, wir haben auch privat ab und zu was gemacht und dann wollten wir brunchen gehen am Sonntag und ich habe ihn halt gefragt, ob er Zeit hat und er so, nein, ich muss in die Messe gehen. Und ich so, Wait a second, wait. Du, ein logischer, intelligenter Mann, der normal ausschaut, der selbe Interessen hat wie ich, der normal redet, geh freiwillig ohne seine Eltern in die Messe am Sonntag.
Ja. Yeah.
Jeden Sonntag. Das war für mich so, ich habe das noch nie gehört,
dass
irgendwer freiwillig am Sonntag in die Messe geht. Ich never heard about it. Und das hat mich so richtig so geschockt.
Ja, verstehe ich.
So, why do you, like why?
Ja, explain.
Explain, ja, so ein bisschen. Und das hat mich schon irgendwie so, das war so mein erster so, weil er hat das auch nicht so erzählt so direkt. Hm. Ich habe schon gewusst, dass er irgendwie Christ ist, so, aber es war nie so ein direktes, dass es wirklich so Teil seines Lebens ist so. Und dann waren wir in Krakau.
Mhm.
Das war für ein Erasmus-Projekt, aber nur für so ein dreiwöchiges oder zwei. Und das war echt eine schwere Zeit, da ich nebenbei gearbeitet habe, obwohl ich 40 Stunden studiert habe. Und wir haben, und ich musste auch währenddessen meine Bachelorarbeit schreiben. Und wir hatten ein Projekt in Krakau. Und wir hatten ein bisschen so, wie sagt man, persönlichen Stress mit Leute, mit denen wir studiert haben.
Yeah.
Es war auf jeder Ebene
alles so unangenehm. Auf Spannung.
Ja, ja, also ich glaube, Spannung beschreibt es am besten. Einfach so eine spannungsgeladene Zeit.
Ja.
Und dann war irgendwann mal, war mir einfach zu viel und dann war ich so, gehen wir einfach spazieren. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat gesagt, ich soll eine Kerze anzünden für meine Schwester von meiner Oma, weil der ging es nicht so gut. Mhm. Und ich sage, ich halt in die Kirche rein, die schaut eh schön aus, wollte mir eh mal rein.
Also so viel Glaube hatte deine Mama.
Ja, so ein bisschen, ja. Also so ein Kerzchen anzünden geht schon in der Kirche. Weil, ja. Und dann war ich in der Kirche dort und es war irgendeine Messe dort gerade, aber nicht speziell. Ich glaube, sie hatten irgendeinen Jahrestag oder irgendeinen Heiligen gefeiert von dort. Und natürlich war es dann so, Leute, die Messe gefeiert haben, dann so ein Gitter.
Mhm.
Und dann die Touristen.
Ja. Yeah.
Und ich habe die Kerze angezündet und dann habe ich, die Musik war echt schön, es war ein Chor und also es war sehr himmlisch.
Ja.
Und die Kirche ist echt wunderschön, das ist die Marienkirche mit zwei unterschiedlichen Türmen,
aha,
am Hauptplatz von Krakau.
Mhm.
Und das Tolle ist, es ist ganz bemalt, also es ist noch so mit Gewölben, aber die sind alle bemalt. Früher war ja auch, haben wir auch oft in alten Kirchen die Annahme, dass alles bunt war.
Mhm.
Und ich glaube vom Stephansdom wissen wir es sogar. Also es war kein karger Stein, es war alles bemalt.
Ah, interessant.
Und man findet noch ein paar Farbüberreste. Ich weiß, man kann es halt nicht leider so gut zurückführen. Aber an Stellen war es sicher bemalt im Stephansdom. Und dort ist halt noch alles bemalt und es ist richtig so blau wie das Sternenzelt.
Wow.
Mit Sternen. Also wunderschöne Kirche. Und dann natürlich die Musik, das allein. Und dann bin ich dort gestanden und ich wollte nicht raus, weil es irgendwie hat mich, ich will jetzt da bleiben. So schöne Musik, warum nicht? Und dann wurde ich irgendwie immer mehr in diesen Bann dieser Messe irgendwie, ich kann es gar nicht erklären, aber reingezogen.
Yeah.
Und dann war das, glaube ich, so circa bei der Wandlung. Auf einmal habe ich Urzumwandeln angefangen.
Hm.
Und es war irgendwie so, dass sich was gelöst. Ich konnte es nicht erklären. Ich habe nur das erste, also ja, schon das erste Mal in meinem Leben so einen Frieden gespürt, den ich noch nie gespürt habe.
Hm.
Also so einen tiefen Frieden. Ja, da muss man weinen, wenn man das erste Mal spürt. Yeah. So. Unbeschreiblich. Also ich, ja. Und der Rudi heißt der Freund, der war mit mir auch in der Kirche. Und er hat, wisst ihr, wenn Mädchen zum Weinen anfangen, vor Burschen sind sie so Panik-Mode. So, alles wird gut. Und dann habe ich mich mal so aus der Kirche so ein bisschen so
trying his
unangenehm,
best.
Ja. Ja, so ein bisschen.
Und dann, idiot.
Das auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwie noch so die Worte rausgebracht, es ist gerade so eine schwere Zeit oder so.
Mhm.
Aber es, also das war schon gestimmt, aber im Moment ist mir einfach nichts anderes eingefallen, was es war, keine Ahnung. Und dann haben wir das erste Mal so richtig konkret über das Christentum geredet. Dann haben wir uns dort hingesetzt am Marktplatz. Gibt so eine Markthalle und da auf den Stufen sind wir gesessen vor der Kirche und haben dann irgendwie angefangen zu reden. Und er war zu der Zeit, glaube ich, auch berührt, weil sein Cousin hat sich entschieden, ins Priesterseminar einzutreten in Frankreich. Und das hat ihn schon, weil das war ein bisschen so eine Bruderfigur auch für ihn, und es hat ihn schon so getroffen, weil er eine sehr tiefe Conversion auch gehabt, mehr oder weniger.
Mhm.
Und das war für ihn auch irgendwie, glaube ich, so gerade neu
aktuell,
oder aktuell,
ja,
genau. Und für mich halt das Weinen. Und dann war das ein perfekter Moment, wo wir irgendwie so geredet haben. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was die Leute wirklich zu mir gesagt haben, aber es hat mich irgendwie getroffen.
Mhm.
Und wie wir dann wieder zurück in Wien waren, bin ich umgezogen. Und da war eine sehr aktive Kirchengemeinde, ist noch immer dort, wo ich wohne. Und ich bin jeden Sonntag in die Messe gegangen. Einfach aus Interesse. Und ich habe, ja, ich wollte einfach dieses Gefühl, ich wusste, da war was. Und ich war echt ich habe nicht viel drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber ich fand es einfach schön. Ich habe mir immer eingeredet, ich finde es so schön, dass die Leute dort sind und zusammen singen. Mhm. Und ich glaube, es ist sicher auch ein Teil davon, stimmt. Yeah. Weil wo hast du das, wenn sich Leute die Hand schütteln, bei Friede sei mit dir und also dieses Warme in der Gemeinschaft von Leuten, die du gar nicht kennst und zusammen singst, kommt mir, also habe ich noch nie so erlebt. Yeah. Und es war für mich so im Kopf so meine logische Erklärung, warum ich jetzt in die Sonntag in die Messe gehe und halt die Community dort, wo ich hingezogen bin, kennenlerne. Mhm. Aber eigentlich war diese tiefe Frieden, die ich gespürt habe. Und den wollte ich irgendwie nachgehen. Und dann war ich echt jeden Sonntag in der Messe und habe auch nicht mit vielen drüber geredet, ein bisschen mit Rudi, aber auch nicht viel, nicht erzählt, dass ich jetzt in die Messe gehe. Und es war echt, ich meine, natürlich, du kannst die Kommunion nicht empfangen, du sitzt halt dort hinten. Ich habe immer geweint. Ich habe alles irgendwie stärker gespürt und es hat mich echt, und ich bin immer nach der Messe rausgegangen und es ging mir immer besser. Mhm. Und ich hatte nie einen Ort oder eine Sache in meinem Leben, wo es mir danach wirklich so tief besser ging. Natürlich so oberflächlich, wenn du mit Freunden dich triffst schon, aber das war immer kurz angehalten, wenn ich dann wieder alleine war, war es dann wieder weg irgendwie. Mhm. Aber nach der Messe auf einmal so einen tiefen Frieden gespürt, einfach so auch so eine Lösung wieder.
Ja.
Obwohl es jetzt keine super charismatische, so eine Messe war, es war einfach nur mal eine Volksmesse, so, und ich habe geweint, weißt du.
Ja.
Und dann mich immer tief
vordringen. Ich kenne das.
Ja, na dann. Kennst du es auch, ja?
Ich auch.
Und genau, wie ging es dann eigentlich weiter? Ja, dann ist irgendwie explodiert, mein Glaube, habe ich das Gefühl, also durch diesen einen Ruf.
Ja.
Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich glaube,
ich finde es krass, dass du irgendwie das auch alles so viel alleine gemacht hast. Mhm. Also, obwohl du schon einen guten Freund natürlich so als an deiner Seite irgendwo hattest, aber dass du sagst, also ich finde es interessant, dass du dann gesagt hast, ich gehe jetzt alleine in die Messe, statt den Rudi zu fragen, hey, kann ich mal mitkommen? Ich finde es irgendwie faszinierend. So. Ja. Aber vielleicht, weil es so was Intimes auch ist, was in dir passiert ist, genau. So, dass fast diese Verborgenheit auch wie ein Schutz auch war.
Ja, ich habe mir auch immer gedacht, ich bin komisch. Deswegen, weil ich echt erst, wie ich komplett von Jesus überzeugt war, das hat noch ein bisschen gedauert, ich komme dann gleich dazu, habe ich erst danach eine Gemeinschaft gesucht. Davor wollte ich gar nicht.
Yeah.
Und ich dachte immer, ich bin komisch und es gibt sicher Leute, die das anders haben. Aber es gibt ja diesen typischen Satz, belonging before believing in den Kirchen. Also du versuchst immer, die Leute einfach eine tolle Zeit zu machen. Mhm. Und dass sie einfach sie sind einfach gewollt und gewünscht hier. Mhm. Bevor irgendwas mit Glaube oder Diskussion, das finde ich auch richtig und toll. Aber ich habe im Zentrum Johannes Paul, der zweite, haben wir sehr, sehr viele Taufanfragen von Erwachsenen, was echt wunderbar ist, mit anzusehen. Und die meisten von denen sind komplett überzeugt und kommen dann zu uns. Also ich glaube, es ist gar nicht so fremd, weil ich glaube, es gibt sehr eine große Skepsis.
Ja.
Und ich glaube, es gibt so viele Gemeinschaften und Communities, man sucht sich nicht die katholische Kirche aus, wenn man nicht überzeugt ist. So.
Ja, ist echt so.
Es ist so. Und ich meine, ja, es gibt aber auch Leute, die durch die Gemeinschaft reinfinden. Aber ja, es ist, für mich war wirklich im Moment, das war eigentlich meine Frage, dass ich eine Gemeinschaft suche. Ich finde das immer nur komisch. Ich wollte einfach selbst für mich wissen, wo ich mich dazu einlasse und klar mal Vorstellungen haben. So ein bisschen. Bis ich dann am Weltjugendtag war, das war auch lustig, ich war davor in Kärnten, bevor ich dahin gefahren bin, weil Teil meiner Familie kommt dort, aber wir sind im Sommer immer dort. Seit ich 5 Jahre bin, sind wir im Sommer immer in Kärnten. Und es ist ein Bauernhof ohne Internet, wunderbar.
Voll gut.
Und da konnte ich alles verarbeiten, was so ein bisschen passiert ist. Und da waren wir auch in einem Kloster in Gurk, glaube ich heißt es, lustiger Name. Aber es ist echt ein tolles Kloster in Kärnten, also eine schöne Kirche. Und dort waren wir einfach zu Besuch, weil es halt schön ausschaut. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch was vergessen, bin dann zurückgelaufen, wie wir fahren wollten. Und habe mir dann eine Bibel im Bibelshop gekauft. So hidden from your parents.
So geheim.
Ja, weil ich dachte mir, die denken jetzt sich so komplett aus.
Die Gründe, warum, also das ist auf jeden Fall kein Grund, warum man glaubt, man macht so eine kleine Lüge, so um sich eine Bibel schnell zu kaufen. So, ich habe noch was vergessen.
Ja.
Ah ja, ich wollte mir schnell die Bibel kaufen. Aber ich muss es verbergen.
Das ist so lustig. Das ist so eine Notlüge,
um die Bibel zu kaufen.
Ja, wirklich. Ich habe sogar noch was dazu gekauft, damit ich dann irgendwie nicht das Sackerl einfach mit hatte. Oder so. Aber eigentlich ganz lustig.
Voll witzig.
Das zu verstecken. So halt, wie sich das einfach in der Generation geändert hat.
Ja.
Weil meine Eltern, die haben andere Sachen versteckt, aber nicht die Bibel wahrscheinlich.
Ganz sicher.
Jetzt ist man ein bisschen Rebell, wenn man die Bibel kauft.
Ja.
Aber ich wollte einfach keine Konfrontation mal. Ich wollte einfach so in Ruhe meinen Glauben austesten oder so.
Ja. Yeah.
Und dann Jordan Peterson. Gibt ja auch viele Kontroversen, auch im christlichen Bereich. Aber er macht schon sehr viel. Und er hat mir auch geholfen, muss ich sagen. Gerade auch seine Frau. Tammy Peterson, unglaubliche Frau. Und ich habe immer ein bisschen ihn so verurteilt, weil für mich war immer so, so ein bisschen so ein, wie heißt dieses Märchen, wo der ums Feuer tanzt?
Rumpelstilzchen.
So habe ich ein bisschen so sehr harsch.
Gut, aber, dass er kein Deutsch kann, dass er dieses Kommentar von dir nie erfahren wird.
Nein, ich feiere ihn ja jetzt. Die meisten Sachen, die er macht. Aber da, und der Rudi hat mir immer Videos von ihm geschickt. Sag ja bitte. Und dann hat er Introducing the Idea of God noch immer das meistgeschauteste, glaube ich, YouTube-Video von ihm. Auch mit den ganzen Controversien da. Waren es noch immer 40 Millionen, also ganz crazy. Sorry. Und ich habe mir das Video runtergeladen, weil ich hatte kein Internet auf dem Bauernhof. Und durch diese ganzen tollen Abstände, die ich hatte, habe ich mit dem, habe ich eigentlich mit Adam und Eva angefangen tatsächlich. Und es war für mich so unglaublich, was das einfach ausgelöst hat in mir. Ich habe so viel verstanden. Und natürlich jetzt, man versteht Glauben immer noch nicht ganz. Und das ist immer auch, finde ich, toll im Katholischen, dass man auch theologisch und intellektuell ranwächst. Aber da war das erste Mal, dass ich so alles grundverstanden habe mit Adam und Eva. Und ich liebe, das ist noch immer mein Lieblingspart auf der Welt. Nein, kann man auch nicht sagen. Aber eine meiner Favorite Parts, um alles zu verstehen, war für mich die Adam und Eva-Geschichte. Und ich höre gefühlt jedes Monat noch was Neues, was ich noch nicht kenne von Adam und Eva. Nur durch die, und das ist zwei Seiten, also das ist nicht so lange. Aber diese Geschichte einfach so, warum? Wir sind Sünder, so. Davon kannst du nicht weglaufen. Und du musst es nicht immer dich selbst erlösen müssen und es ist nicht von dir aus, es ist einfach, das ist die Natur des Menschen. Aber wir sind trotzdem so geliebt und gewollt und wir sind Teil Gottes, weil wir in seinem Image erschaffen worden sind. Das erzählt ja auch keiner. Und das sind so basic Sachen, aber die einfach mal, es hat so Kick gemacht. Und mit dem Video von Introducing the Idea of God, der das halt auch ein bisschen mit Abstand erklärt.
So ein bisschen intellektuell einfach. Genau.
Soziologisch auch viel. Wunderbar. Also das hat echt bei mir, auch mit dieser Zeit, die ich hatte dazwischen, das war echt, hat für mich so viel eröffnet. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen einen komischen Weg gewählt. Ich habe zuerst das Alte Testament verinnerlicht. Und Jesus habe ich in Abstand gehalten noch. Ah, da gibt es noch eine eigene Geschichte, ja.
Okay.
Aber ich weiß nicht, das war irgendwie für mich so, er war sicher ein toller Prophet und ein toller Mensch, aber ich konnte einfach, dass das ja Gott ist und er ist für mich gestorben. So, hä, warum musst du das jetzt für mich machen? So. Das war mir irgendwie, ich hab gewusst, dass es, ich habe es nicht abgeschlossen, aber es war für mich so ein offenes Buch.
Ja.
Auch ein bisschen ein ungelesenes Buch, das Neue Testament.
Wortwörtlich.
Ja, genau. Und habe echt einfach an diese Grundlagen, habe mich zuerst ins Alte Testament tatsächlich verliebt.
Interessant.
Auch durch Jordan Peterson, weil er eher über das Alte Testament redet. Genau, und da gibt es noch eine lustige Geschichte. Ich habe dann tatsächlich dann in diesem ganzen tollen Christwerden, halbert, habe ich dann eine schamanistische Ritual in Kärnten gemacht.
Dieselbe Woche. Ach was, das wusste ich gar nicht.
Das war eigentlich das erste richtige Erfahrung, die ich dazu gemacht habe. Wie gesagt, ich war noch nicht so gefestigt im Glauben. Ich hatte nicht gedacht, dass das was Schlechtes ist. Ich dachte, die eine Wahrheit kann man auch ein bisschen ausweiten, so ein bisschen. Wenn jetzt irgendwer ein Schamane mit Spiritualität zu tun hat, war das für mich jetzt nichts Schlechtes an sich. Also ich habe auch nicht das erzählt ja auch keiner, das ist eine, man muss ja erst die Warnung hören oder zu wissen, dass es schlecht ist, sonst weiß man das ja nicht. Also, und natürlich trifft es auch hart, gerade wenn du viel drinnen bist und da auch Gutes davon erlebt hast. Aber es ist dämonisch im Endeffekt. Also, diese ganzen schamanischen Rituale. Es kann auch sich Traumas, es können sich lösen, aber zu sagen, zu welchem Preis. Und man hört ja dann nie auf und es wird nicht besser. Vielleicht die erste Erfahrung ist meistens sehr gut, aber ich bin froh, dass ich es nur einmal gemacht habe. Yeah. Aber auch das alles zu sagen mit den Sternen und so, das ist alles eine Blödsinn, das stimmt nicht. Also ich habe das gespürt. Ich bin sehr, ich habe sehr viel mit Gefühlen wahrgenommen und auch wurde ich bekehrt. Und es war echt, ich kann mich erinnern, da waren wir so in einem Kärnten. Da waren wir in so einem, wie heißen die Juten, diese Holzzelte in so einem Rande des Waldes, sind wir so ewig mit unserem Auto so in diese Schotterwegen irgendwo im Wald herumgefahren und dann sind wir dort angekommen. Da war so eine Frau und der Schamane hat nichts geredet, nichts gesagt. So eine Frau hat mit uns kommuniziert und dann haben wir uns alle hingelegt. Es hat geregnet, es war schon dunkel, haben wir uns alle im Kreis aufgelegt. Und dann hat er mit Klangschalen angefangen. Das war eigentlich hauptsächlich. Und dann, wenn er gespürt hat, dass irgendein Chakra von irgendwem blockiert ist, hat er die Schale auf den Körper draufgelegt.
Mhm.
Und es war schon ein angenehmes Gefühl, es war halt ruhig. Irgendwann neben mir hat mir angefangen zu schnarchen, das war nicht so toll. Es war vielleicht eben besser, wenn man einfach einschlafen versucht. Und dann kommt er zu mir, er hat ein bisschen was aufgelegt und dann hat irgendwer, ich weiß nicht, wie viele waren, das waren so Bahnhofurlauber, die sich so reinziehen dort.
Mhm.
Wir waren so 7 Leute vielleicht oder so maximal. Und dann hat einer gefragt, ob er nochmal extra, weil wir haben dann geendet und alles ein bisschen besprochen und hat einer gefragt, ob er den Rücken machen kann, weil der ist für ihn sehr, tut irgendwie weh, hat er aufgelegt und dann habe ich irgendwie so, ich muss auch was sagen.
Mhm.
Und dann haben die angefangen bei mir und ich weiß nicht, ich habe dieses spirituelle Offensein sehr geübt durch dieses ganze Yoga.
Mhm.
Also ich glaube, das kann man trainieren, diese spirituelle Offenheit. Dass man sich einfach so fallen lässt und sich irgendwie öffnet. Das, kann, das ist echt, was, glaube ich, was man üben und lernen kann. Und ich konnte das sehr gut und hat es gespürt.
Mhm.
Und dann hat er bei mir angefangen, ich glaube, die sind bei einer halben Stunde, noch nach diesem ganzen Zeremonie, ist eine halbe Stunde nur bei mir gewesen.
Mhm.
Und hat, also es wird wirklich ein Exorzismus machen. Was, also es war echt crazy, so viele Sachen aufgelegt und dann so immer wieder so zum Himmel. Es gibt immer so ein Loch, dass immer der Bezug zum Himmel ist in solche Zelten, so ein kleines Fenster.
Mhm.
Früher war das in den Juten, wo das Feuer dann rausgekommen, also wo der Rauch rausgekommen ist. Jetzt ist es einfach nur so ein Fenster normalerweise. Mhm. Weil man es halt sehr spirituell ist, einfach dieses Aximundi, diese Verbindung zwischen Unterwelt, Erde und Himmel.
Okay.
So ein bisschen, das ist so die Zeltstange, so. Mhm. Jetzt werde ich wieder architektonisch, aber das war irgendwie noch ist so der spirituelle Ort. Meistens sind so eine Jude sozusagen die Mitte auch.
Mhm.
Immer so dort, also immer so dieses. Ich weiß nicht, was, also auch mit Uffeln so anderen Instrumenten, so Frequenzsachen, irgendwie so, also es war echt arg. Und ich habe echt, es war vom Gefühl her, ich habe mich echt fallen lassen, loslassen. Auf einmal wurde mein Körper ganz schwer und dann wieder ganz leicht, bin fast also es hat angefühlt, als würde ich schweben so fast und abwechseln. Es war echt wirklich eine crazy Erfahrung.
Mhm.
Dann bin ich hat er gesagt, soll ich mich in die Mitte setzen und er hat mir einen Stein in die Hand gegeben. Ab dem Moment, wo er mir diesen Stein gegeben hat, es war echt wie so ein Trip fast. Es war echt, echt crazy und er hat nicht gewusst, wer wir sind, er hat keine Ahnung gehabt und gesagt, meine Mutter muss herkommen.
Deine?
Und, ja, weil meine Mama war auch dort.
Okay.
Family Visit. Lustig. Und er hat nicht gewusst, wer wir sind, aber er hat gewusst, dass meine Mama ist. Und dann hat wir uns hingesetzt und hat er angefangen zu singen. Und es war irgendein, keine Ahnung, welche Sprache das war. Habe ich nicht jetzt erkannt, aber er hat eigentlich, also er hat nur gedeutet, er hat nicht wirklich kommuniziert, mit uns geredet. Sehr lange Geschichte. Aber wir sind dann sozusagen zurückgekommen und es war echt eine arge Erfahrung. Wir haben dann, natürlich zahlt man dort ordentlich, wenn man sowas macht. Und dann sind wir beim Spaziergang, sind wir von einem Gewitter eingeholt worden am nächsten Tag und haben dann in seiner Hütte Zuflucht gefunden und haben aber gleich noch das Geld gehabt, dass wir dann irgendwie geplant, zu ihm zu kommen. Dann hatten wir Stromausfall und konnten nicht weg von diesem Haus.
Okay.
Und wir sind im Kerzenlicht, sind wir so bei ihm gesessen. Und er hat mich fast nicht, also er hat mich angeschaut und er hat fast geweint. Er hat irgendwie... du bist sowas Besonderes. Ich hatte die ganze Zeit so, wollte mich da auch umarmen und so.
Uh-huh.
Und er hat gesagt, er hat das Jesus-Chakra gesungen.
Interessant.
Und im Nachhinein, ich glaube echt, dass der Jesus schon mich so beschützt hat in dem Moment.
Mm.
Und einfach so gewirkt hat, dass er es fast nicht gepackt hat,
krass,
mich zu sehen im Nachhinein. Und er hat, also ich habe so gesehen, dass er hat nicht mich gesehen, er hat Jesus gesehen, so irgendwie durch, ich weiß nicht wie das, okay, das klingt jetzt auch überheblich.
Ich weiß, was du meinst.
Aber durch diese Erfahrung, ich weiß nicht, das war echt, und dann bin ich im nächsten, glaube ich, 4 Tage nach zum Weltjugendtag gefahren.
Fresh vom schamanischen Ritual auf den Weltjugendtag,
ja,
nach Portugal.
Nach Portugal und es war echt unglaublich. Diese Woche war so crazy, ich bin einfach... so dankbar dafür, aber es war so anstrengend. Es ist alles schief gegangen. Es hatte 40 Grad, ich hasse Menschenmengen. Also ich bin so, ich gehe nicht auf Konzerte oder so, weil ich packe es nicht so, unter Menschenmengen zu sein. Ich finde es uranstrengend. Ich bin auch urhitzensensibel, also ich bin eine Person, die eher Winter und Herbst mag wie andere Leute. Also ich mag es gerade weiter mehr.
Welchen Tag in Portugal im Hochsommer ist your place to be, Naomi?
Eben nicht. Und darum ist es so ein Wunder und einfach ein Gottesbeweis, dass es mir gefallen hat. Weil es ist echt so viel schief gegangen. Wir mussten 3-mal das Quartier wechseln und was weiß ich alles. Und mühsam einfach alles. Und ich kann mich noch erinnern, da waren wir dann einmal bei einer Anbetung.
Mhm.
Und ich habe echt nicht so, ich habe Jesus nicht so annehmen können ganz als Gott. Und Anbetung. Ich habe nicht mal gewusst, dass es hat mir keiner erzählt, dass man glaubt, dass Jesus im Brot gegenwärtig wird, mhm, bis dorthin.
Ja.
Ich meine, ich habe auch nicht gefragt und nicht so viel erzählt, aber never heard about it. Und ich habe vielleicht gehört, aber vielleicht ein paar Weirdos, so 1% der Weirdos vielleicht.
Ja.
Und dann war ich dort bei der Anbetung und es war ein Amerika-Treffen und alle wollten dorthin wegen Bishop Barron von unserer Österreicher oder Schweizer Gruppe eigentlich. Und ich kannte den natürlich nicht, keine Ahnung. Und dann bin ich hingekommen und ich war wirklich am Ende. Es war wirklich ein Moment, wo ich einfach nur pissed war. Das war alles. Weil es war am 4. Tag und das war unser erstes Event, was wir hatten.
Aha.
Oder 3. Tag.
Weil wir immer nichts schafft. Weil,
ja, nichts, wir sind irgendwo reingekommen, wir mussten das Quartier ändern. Es war einer von uns im Spital, auch lustige Geschichte. Also lustig, sarkastisch lustig. und dann waren wir dort und dann kommt der Bishop Barron und kommt rein und fängt an, seine Predigt zu halten und dann kommt die Monstranz, wird rausgetragen und alle knien sich hin, ich knie mich auch hin. Und es war so ein bisschen ein Park, ein bisschen betoniert. Ich bin am Beton gekniet natürlich und ich so, super, das ist dann
angenehm.
Kein Bock mehr, ich will nach Hause. Und dann kann ich mich erinnern, was in meiner Wut habe ich dann so die Gruppe gejudged neben mir. So. Sehr übergewichtige Amerikaner. Richtig gejudged, okay? Die waren eigentlich neben uns. Und dann kniet er und alle nach einer Zeit musste sich halt irgendwie hinsetzen oder so, weil die Adoration war schon eine halbe Stunde oder länger. Und der bleibt knien. Und er hat so traurig ausgeschaut. Und ich war so, krass, wie konnte ich den verurteilen so?
Mhm.
In dem Moment habe ich dann mit ihm gekniet. Ich war so, ich knie einfach mit dir jetzt so. Weil wenn du nicht aufstehst, stehe ich auch nicht auf so.
Mhm.
Und ich habe einfach so seine Traurigkeit gesehen und so einfach so sein Ruf zu Gott in dem Moment. Wie kann ich ihn verurteilen? Ich weiß ja gar nicht, was der durchmacht.
Mm.
Nur wegen irgendwelchen Oberflächen. So, wer bin ich eigentlich, dass ich das sage? Und dann fast im ähnlichen Moment kommt der Heilige Geist über mich. Er heilt so viel in mir. Es war eigentlich so von meiner Spiritualität eigentlich der crazyste Moment. Und ich habe so dieses schamanistische, spirituelle Erfahrung gehabt daneben. Und dann die, und es ist nicht mal, du kannst es nicht mal in einem Wort fassen, wie, das kann man nicht vergleichen. Es ist einfach, es hat was Vages, natürlich fühlt sich das Organ und es ist ein bisschen trippy. Ich meine, du kennst ja ein paar Zeremonien.
Yeah.
Weil du hast ein bisschen so Drogennachhilfe gehabt. Aber crazy, aber dann hast du das. Und auf einmal kommt wer und spricht dich persönlich an.
Yeah.
Auf einmal ist wer da, nimmt dich. Ich habe so viel Liebe gespürt. Und es hat sich nicht angefühlt wie ein trippy Thing, so wie die andere Zeremonie.
Mm.
Es war so real, dass es realer war, als was ich jetzt erlebe irgendwie.
Yeah.
Das war für mich crazy. Einfach dieses komplett Übernatürliche, was sich aber natürlicher angefühlt hat, als jede Erfahrung, die ich davor hatte.
Yeah.
Und es hat alles wie gebrannt. Ich kann es nur erklären, an einem Feuer.
Mm.
Und ich habe das alles so in Worte gefasst, bevor ich überhaupt irgendwas gehört habe von Conversion und Holy Spirit Moments. Das habe ich alles nicht gewusst davor.
Yeah.
Und dann sagt Bishop Barron einfach die Worte, ihr müsst euch erinnern, was steht am meisten in der Bibel. Hab keine Angst.
Mm.
365 Mal, so oft man es braucht im Jahr.
Mm-hmm.
Und in dem Moment habe ich so akzeptieren können, dass Jesus mich persönlich angesprochen hat vor diesem halben Jahr. Und dass er gerade so in mir wirkt. Und einfach das alles hat für mich Sinn gemacht. Das war wirklich so eine Bekehrung nochmal, so eine Herzensbekehrung.
Yeah.
Durch Jesus Christus, einfach durch die Eucharistie. In diesem Moment im Knien, mit dieser Einheit, mit diesem armen Mann.
Mm.
Wahrscheinlich armer Mann.
Yeah.
Das war einfach wunderbar. Und also eine Erfahrung, die ich nicht mehr leugnen konnte danach. Vorher war es immer so, ja, schauen wir mal. Das konnte ich nicht mehr leugnen. Also auch, ich habe Stunden danach noch gespürt, wie fertig ich von dieser Erfahrung war. Also ich habe wirklich, es hat mir irgendwie die Steckdosen rausgezogen.
Krass.
Und das war echt, ich habe dann beim Beichten, ich habe mich angestellt, ich konnte natürlich nicht beichten, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit dem Priester geredet habe. Das war noch nie Verlangen gehabt. Habe mich dann angestellt. Und habe einfach weinend ihm alles erzählt.
Yeah.
Ich habe so ein bisschen so im Heulschluchz auch meinen Leuten in der Umgebung auch erzählt, aber das konnte ich noch nicht so fassen.
Yeah.
Und dann dort bei der Aussprache habe ich dann eben so alles dargelegt und habe es so wirklich bekannt. Und dann bin ich noch eine Woche weiter gereist, nach Sintra alleine.
Mhm.
Keiner wollte mit mir mitfahren. Alle wollten wieder nach... Ich weiß, wenn ich nach Portugal fahre, dann muss ich noch was machen.
Yeah.
Wollte immer mal Solo-Traveling machen.
Uh-huh.
Und es war echt so arg, der Herr hat mich so befreit von allen Menschen. Ich dachte, ich werde so viele Leute kennenlernen, sozial sein und so.
Yeah.
nichts. Ich war in einem Hostel in der Nähe von Portugal nach dem Weltjugendtag und es war keiner drinnen.
Wahnsinn.
Ich war die Einzige und vielleicht eine andere und die war nie da.
Interessant.
Und ich habe keinen, es war irgendwie komisch, aber es war so toll im Moment. Ja. Und ich war auch im Fatima die Woche davor und ich habe nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Es hat sich alles irgendwie verändert und ich wollte gar nicht nach Wien. Ich war so, wer bin ich denn eigentlich so?
Hm.
Ich wollte nicht nach Wien und ich dachte mir, das passt nicht mehr zu mir, ich bin anders. So. Natürlich hatte ich schon den Wunsch, zu Hause zu sein, aber ich habe gemerkt, ich bin einfach neu und anders.
Ja, es ist neu geworden.
Genau, und ich habe nichts mit mir anfangen können. Und dann habe ich angefangen, den Rosenkranz zu beten, weil ich nicht wusste. Und es war am Anfang zu viel für mich.
Ja.
Ich habe nur mal 3 Perlen gebetet
mhm.
und dann vielleicht ein Gesetzchen und dann weiter. Aber so habe ich den Tag gestartet und so starte ich hier noch immer.
Hm.
Rosenkranz hat, glaube ich, mich wirklich in diesen vielen Anfechtungen, die ich hatte danach, so dadurch gebracht. Also Rosenkranz ist wirklich einer der stärksten Waffen, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Auch wenn es so lächerlich ausschaut, diese Perlenketten. Aber es ist Maria einfach, wenn du zu ihr betest. Ich habe da echt gemerkt, dass mich Maria einfach zu Jesus geführt hat in dem Moment. Und echt meinen Glauben gefestigt hat und ich verstehen konnte, was da passiert ist in dieser Woche.
Mhm.
Und dann bin ich auch nach Fatima gereist.
Mhm.
Nochmal am 13. Einen Tag bevor mein Flug gegangen ist zurück. Und habe die ganze Nacht die Anbetung gemacht und die Messen mitgemacht. Habe dann das erste Mal dort vom Zentrum Johannes Paul II. Gehört, was auch lustig war. Ich habe durch einen schottischen Orgelspieler, hat mich auf einen Tiroler hingewiesen, der mal im Zentrum war. Und mit ihm und seinem Freund habe ich dann die Messen gefeiert, weil die auch gerade dort waren.
Mhm.
Und er hat so vom Zentrum geschwärmt. Lustig, dass ich dann...
Yeah.
Das war so die erste Begegnung. Egal. Und dann war ich dort und bin ich zurückgekommen nach Wien. Und ich kann mir nicht wieder am Flughafen gesessen. Ich hatte, glaube ich, 5 Kilo abgenommen, weil ich nichts essen konnte, weil ich Glutenintoleranz hatte, und da kannst du nichts essen dort, nur Chips und Eis gefühlt. Und ich hatte, glaube ich, leicht Fieber auch. Ich war so übernächtig und ich hatte Sonnenbrand.
Hm.
Also ich war komplett
fertig.
So ein Häufle. So ein Stück Elend einfach ja. so gesessen. Und ich habe so gegrinst, ich habe so lachen müssen. Ich habe mich gefühlt wie ein neugeboren. Hm. Es war. Und dann bin ich so ganz dramatisch beim Sonnenuntergang abgehoben mit dem Flugzeug und habe so Jesus mein Leben gegeben.
Mhm.
Und ich habe gar nicht gewusst, was eine Lebensübergabe ist. Ich habe das noch nie gehört. Aber in dem Moment habe ich einfach ehrlich das erste Mal zu Jesus gesagt, ja.
Mhm.
Und ich habe so wieder gespürt, da kommt was über mich. Und ich habe so geweint. So ein Sonnenuntergang. Jesus, ich liebe dich.
Ja.
Du hast so viel geheilt. Das Einzige, was ich dir zurückgeben kann, ist mein Leben, weil sonst willst du ja nichts anderes, oder eigentlich?
Mm.
Ist einfach, dass ich mich komplett dir irgendwie gebe. Und das war echt wunderbar, nämlich zurück nach Wien gekommen. Und natürlich muss man sich da mal anpassen. Also was passiert dann jetzt? Habe viel Anschluss in der KG auch gefunden. Pater Timo hat mich dann klassisch begleitet. Bin ich immer wieder reingewachsen und habe mich dann taufen lassen zu Ostern. Es war im Sommer und dann war eigentlich noch eine ziemlich lange Zeit, bis ich mich habe taufen lassen.
Mhm.
Und ja, es hört nie auf und wir haben eh vorgeredet, dass wir immer unsere Bekehrung erzählen, wir zwei.
Ja.
Aber es ist immer so schwer, dann aufzuhören irgendwie bei der
Ja, und dann habe ich Taufe. Ja, genau, ja. Voll. Ja, weil dann geht es eigentlich erst richtig ja. los.
Und
ja.
haben wir, ich hatte viele Anfechtungen auch und ein bisschen auch eine schwere Zeit ab und zu.
Mhm.
Und dann Leute haben immer gesagt, es wird nicht besser. Also, so, nach der Taufe, es fängt erst an. Und ich so, na bitte, ich will einfach erlöst sein. Ich will ja. einfach meine Taufe haben und in Frieden mit Jesus leben.
Ja.
Aber es stimmt halt nicht. Und ich glaube, jeder in der Taufevorbereitung ist, braucht mal diese Wahrheitswatsche. So ein bisschen.
Wahrheitswatsche.
So. Wir werden immer Sünder bleiben, wir müssen einfach irgendwie damit umgehen können und immer auf Gott vertrauen und nicht immer uns erhöhen, sondern uns erniedrigen, auch wenn das sehr countercultural ist und sehr vielleicht mal also nicht der Instinkt ist von jedem von uns.
Hm.
Einfach dieses Erniedrigen. Ich finde auch Knien ist so tolle Pose. Wann kniet man sonst?
Yeah.
Und das erste Mal, dass ich so richtig für lange so gekniet habe vor etwas, war in der Messe und es hat mich so geheilt. Am Anfang, da war ich so, ist ein yeah. bisschen so,
yeah.
was knie ich da jetzt?
Mm-hmm.
Aber dann, das ist einfach diese Demütigkeit. Ich meine, wie Maria sich demütig gemacht hat und wie Gott sie erhöht hat, das ist ja unglaublich.
Mm.
Noch immer, wie sie wirkt, auch in Befreiungsdiensten. Ein Pater von Regium Christi, einen Befreiungsdienst macht. Und der sagt, Maria wirkt oft mehr im Befreiungsdienst als jetzt der Name Jesu. Und es ist nicht, weil Maria kräftiger und stärker und toller ist als Jesus, sondern weil sie sich so erniedrigt hat, dass Gott und Jesus, also Jesus sie so erhöht hat als seine Mutter. Und das habe ich auch so spüren können in meiner Zeit. Einfach der Rosenkranz.
Ja, ja, wirklich. Ja. Ich finde, es ist auch wie so ein Seil, an dem man sich festhalten kann. Natürlich. Auch wirklich auch in diesen Anfängen, wenn man sich gerade, also immer noch natürlich, aber auch gerade da, wo man sich dann so gar nicht auskennt und jetzt weiß ich gar nicht, was mir passiert und was ist, wo ist oben, wo ist unten, ich kenne mich nicht mehr aus. Für mich war das auch immer so ein Halt einfach, so dieses beständige Rosenkranzbeten, wo ich wirklich auch immer gemerkt habe, die Dinge werden geordnet irgendwie und ich, also es ist wie so eine Lifeline irgendwie so.
Das ist gut zu denken, ja.
Ja. Naemi, wir könnten noch drei Stunden weiterreden, weil jetzt sind wir gerade erst losgekommen. Eigentlich jetzt sind wir gerade da, wo es so okay, aber ich muss jetzt sozusagen eigentlich einfach einen Teaser machen, dass man mehr von dir hören kann, wenn man einfach deinen Podcast auch hört.
Genau.
Vielleicht schaffen wir auch eine zweite Folge, wer weiß. Aber jetzt vielleicht noch zwei so Rapid-Fire-Fragen zum Schluss. Wenn du jetzt schaust, wirklich so, okay, du hast dich dann taufen lassen, Jesus ist jetzt in deinem Leben, du gehst jetzt so 2 Jahre mit ihm. Was sind ein paar Dinge, wenn du in dein Inneres schaust, du sagst, du hast dich gut darin geübt, in dein Inneres zu schauen, dich geistig fallen zu lassen und so. Was beobachtest du als innere Wandlung in dir? Was ist anders geworden jetzt, wo du mit Jesus gehst?
Es ist mehr eine Einheit. Also natürlich, der Heilige Geist kann wirken, wenn du noch nicht gefirmt bist. Also er kann machen, was er will, weißt du. Aber durch dieses Jahr mit den Sakramenten gibt es ihm einfach so viel Wirkkraft. Und es ist nicht mehr so, als würde dieses crazy Phänomen mich jetzt aufheben und mich heilen, sondern du lebst wirklich in einer Beziehung mit ihm. Und es ist wirklich so eins, es geht immer tiefer. Und man ist echt, wenn man so bekehrt wird, ist man ein Baby. Im Glauben oder ein Teenager, so der so schwärmt, ein bisschen so ein verliebter Teenager, der nichts anderes denken kann. Aber man muss auch erwachsen werden im Glauben. Und es ist wunderschön, das ist Peter Pan-Syndrom, heißt Syndrom. Also. Aber also es ist dieses immer tiefer wachsen können. Und natürlich ist es nicht mehr so, ich würde gar nicht sagen, es ist nicht mehr so aufregend, weil ich finde es unglaublich aufregend. Eine Beziehung mit einem lebendigen Gott zu haben, der uns wirklich, der wirklich uns immer wieder ruft. Und auch wenn du oft Nein sagst, er ruft dich immer weiter und er ist echt wie ein Berater und er führt dich dorthin, wo es sein soll und er ordnet dein Leben und er segnet es so sehr. Es ist super aufregend. Aber die Emotionen lassen natürlich, die verändern sich, es wird irgendwie tiefer und gefestigter. Ich bin auch immer nicht perfekt dort, wo ich sein will, sicher, also es wird bis zum Lebensende hoffentlich diese Beziehung noch immer wachsen und erwachsener werden und tiefer und wirklicher. Aber genau, das hat sich eigentlich verändert, so ein bisschen einfach dieses Mature Belief. Ja,
ja.
Ich glaube, das ist so das Hauptsächliche.
Und wenn du jetzt die Frage, die ich jeden Gast stelle, beantworten müsstest, nämlich, warum bist du heute unverschämt katholisch?
Weil ich mein Leben in der Ewigkeit sehe oder das Leben denke in Ewigkeit, so vielleicht besser. Einfach dieses kurzlebige, ich glaube, das spürt eh unsere Generation ist langsam so, nee, das gibt mir nichts. Wir haben so viel, wir haben alles, was wir wollen fast. Materielles und Sicherheit. Und dann trotzdem sind wir so unglücklich und so unzufrieden und so depressiv wie keine andere Gesellschaft, obwohl wir so wohlhabend sind eigentlich. Und das spüren einfach gerade unsere Generation, glaube ich. Da, nee, es gibt mehr. Und es geht nicht nur um, wie fühle ich mich jetzt wohl und was ist jetzt angenehm. Und es geht nur um, sogar nicht nur um mein Leben, es geht um andere und einfach diese Gemeinschaft, die ich auch lernen musste. Was ich auch so toll finde, vielleicht auch die Frage zurück, einfach dieses, jetzt, wo ich halbwegs gefestigt bin im Glauben, einfach auch anderen zu helfen. Und einfach dieser Ruf spürt, glaube ich, jeder Christ, wenn er eine gewisse Stelle erreicht hat, dass er einfach auch verkünden will und einfach Leute führen will. Und wenn man das in sie drückt, dann so schade.
Yeah.
Und ich glaube, dieses wirklich, ich lebe nicht für mich, das ist unverschämt katholisch, glaube ich. Und wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Mein Leben, denke ich, so gut ich kann, nicht kurzzeitig und auch nicht nur in meinem Leben kurzzeitig, sondern wirklich in die Ewigkeit, denke ich, versuche ich mein Leben zu denken. Ich glaube, das macht mich unverschämt katholisch.
Das ist richtig schön. Ja. Naomi, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich von deinem Leben mit uns geteilt hast. Und wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ich will noch mehr hören, dann schau doch beim Podcast Carol und Co. vorbei. Da kannst du noch mehr von deiner Naomi hören.
Genau, da erzähle ich auch mein Zeugnis, aber natürlich auch ein bisschen anders.
Genau, man also, erzählt es jedes Mal anders. Willst, ja. Part 2.
Ja, aber wir haben auch andere tolle Gäste, also ja, sehr gerne reinhören.
Ja.
Carol und Co. auch auf Instagram, sind wir sehr aktiv, probieren wir.
Sehr cool,
danke Naomi. Danke dir für die Möglichkeit, zu erzählen, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Also,
Amen.
Ich freue mich drauf.
Gelobt sei Gott.
Oh ja.